Der Herr ist auferstanden. Jawohl, das Grab ist leer. Mit diesen Worten werden die 11 Jünger am Sonntagmorgen von den Frauen konfrontiert. Dieser Satz, der bis heute die Grundlage des christlichen Glaubens bildet, musste von den Jüngern erstmal eingeordnet werden. Wie? Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Zuvor waren alle enttäuscht, verzweifelt und voller Angst nach der Kreuzigung. Sie sind auseinandergelaufen und hatten ihren Lehrer in den schwersten Stunden allein gelassen. Und nun mussten sie sich mit dieser Aussage, dass der Herr auferstanden ist, erstmal ihre Wirklichkeit wieder neu ordnen. Die Jünger schienen sich so ein bisschen mit dieser Tatsache abgefunden zu haben, dass Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist. Es waren sicherlich 3 gute Jahre, in denen sie viel gelernt haben, viele Menschen kennengelernt haben. Es waren 3 Jahre voll von Wunder und Wundersamen, von Glaubensmut und Zweifel. Sie hatten erlebt, dass Kranke plötzlich wieder gesund werden, viele Menschen satt und Außenseiter rehabilitiert. Sie haben erlebt, dass gesellschaftliche Normen überdacht wurden und kulturelle Grenzen überschritten wurden. Das alles hat sie geprägt. Umso erschütterter waren sie, als es plötzlich vorbei war mit Jesu Tod. Der Herr ist auferstanden. Ja, genau, manche sagen es leise. Wir könnten es eigentlich richtig laut schreien in Frankfurt. Wie oft haben die Frauen diesen Satz eigentlich den Jüngern entgegengerufen, bis sie wach geworden sind? Das habe ich mich gefragt. Wie oft sind die zu Petrus, Johannes und Jakobus gelaufen und haben gesagt, hier, der Herr ist auferstanden. Versteht ihr es denn nicht? Wie oft müssen wir denn diesen Satz hören, bis wir verstehen, was passiert ist und welche Konsequenzen das für unser Leben hat? Wie oft müssen wir das denn hören? Manchmal nur einmal im Jahr an Ostern. Jetzt ist das zweite Mal im Jahr, dass ihr es hört. Der Herr ist auferstanden. Dieser Satz ist die Initialzündung für die weltweite Ausbreitung der Botschaft von Jesus Christus. Dieser Satz. Mit diesem Satz geht es los. Und dieser Satz muss geglaubt werden. Und auf diesen Glauben hin gehen die Jünger nach Galiläa. Denn dort sollen sie hingehen, sagten die Frauen. Jesus hatte ihnen das so aufgetragen. Dort in Galiläa will er sie sehen. Die Jünger haben Jesus bisher nicht gesehen. Nur die Frauen haben Jesus gesehen. Und die Frauen haben gesehen, dass Jesus lebt, die Jünger nicht. Und die Jünger müssen das erstmal glauben von den Frauen, die vor Gericht noch nicht mal als glaubhafte Zeugen auftreten durften. Warum eigentlich Galiläa? Habe ich mich gefragt, als ich die Geschichte gelesen habe. Warum eigentlich Galiläa? Ob die Frauen sich verhört haben? Vielleicht war es ja die Galiläa-Straße in Jerusalem. Warum eigentlich Galiläa? Warum will Jesus eigentlich seine Jünger im heidnischen Norden wiedersehen? Warum zeigt er sich ihnen nicht in Jerusalem, im politischen, religiösen Zentrum? Von dort kann man doch die Weltveränderung viel besser, schneller und mächtiger starten. Und sie waren ja gerade in der Gegend in Jerusalem. Und das Grab war ja auch in der Nähe und Jesus hat sich den Frauen ja dort gezeigt. Und wenn wir schon mal da sind, warum denn diese Umstände nach Galiläa zu gehen? In die Provinz. Oder anders gesagt, Galiläa, anders übersetzt, ist ein hebräisches, aramäisches Wort, heißt auf Deutsch Bezirk der Heiden. Im Bezirk der Heiden will sich Jesus mit ihnen treffen, dort, wo ihnen anfangs keiner glaubte. Dort will Jesus erstmal mit den Jüngern reden. Mit welchen Erwartungen die Jünger wohl nach Galiläa gingen? Sicherlich eine freudige Erwartung, dass sie Jesus wiedersehen werden und dass Jesus sie endlich wieder hat. Oder hatte die Sache doch einen Haken? Hätte ja auch sein können. Wie Jesus wohl aussieht, kann man sich ja auch mal fragen, wie es ihm nun geht, jetzt wo er wieder lebt. Sie haben das ja schon mal erlebt, dass Lazarus tot war und auferweckt wurde. Nur ihm ging es danach nicht sonderlich besser als zuvor. Er hat zwar wieder gelebt und musste wieder sterben. Das ist irgendwie eine doofe Sache mit Lazarus gewesen. Und wie geht's Jesus denn nach der Auferstehung dann wieder? Ob sie ihn wiedererkennen werden? Vielleicht sieht er ja ganz anders aus. Ob es vielleicht eine Falle war und sie dort verhaftet und verschleppt würden? In der Provinz, wo es nicht auffällt? In der Provinz passieren ja manchmal seltsame Dinge. Sicherlich berechtigte Gedanken. Und mit einer Mischung aus Euphorie und Angst reisten sie nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Mein erster Gedanke zu dieser Geschichte, es beginnt mit einem Perspektivwechsel. Die Verbreitung der Botschaft von Jesus Christus beginnt mit einem Perspektivwechsel. Deswegen Galiläa. Aus der Physik wissen wir, es ist alles eine Sache des Standpunktes, wie wir etwas sehen. Über den Wolken ist bekanntlich alles auf der Welt nichtig und klein. Vor einem Wolkenkratzer ist alles plötzlich ganz riesig. In Afrika fühlen wir uns unendlich reich und in Frankfurt unendlich arm. Und in Galiläa, dem Bezirk der Heiden, sieht die Welt eben anders aus als im religiösen, politischen Jerusalem. In Galiläa will Jesus seinen Jüngern einen Blick dafür geben, wozu er sie aussendet und für wen er sie schickt. In Galiläa, im Bezirk der Heiden, bekommt die Konsequenz aus der Auferstehung plötzlich ein Bild. Es geht um die verlorenen Menschen. Es geht um die Menschen, die fern sind, die ausgegrenzt sind, die abgeschnitten sind, unwissend sind, an die, die mit dem Leben des Mainstreams von Jerusalem nicht mithalten können und wollen, an die, die nicht im Zentrum leben, sondern am Rand in der Provinz, an die, die von der Elite belächelt werden. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu geht alle Menschen an und eben nicht nur die Privilegierten dort in Jerusalem. Der sogenannte Missionsbefehl fängt nicht erst auf dem Berg in Galiläa an, wo Jesus seine Jünger aussendet. Der Auftrag hinzugehen hat Jesus direkt am Grab zu den Frauen gesagt, dass sie es weitersagen sollen. Und indem die Jünger nach Galiläa gegangen sind, haben sie quasi schon einen Teil des Auftrags umgesetzt und verstanden. Jesus ist ja immer noch der Lehrer, der ihnen etwas beibringt. Und die Jünger eben seine Schüler. Nichts anderes heißt das Wort Jünger im Griechischen. Luther hat uns das doofe Wort Jünger irgendwie ins Nest gelegt. Deswegen sprechen wir dauernd von Jünger. Viel richtiger müsste man von Schüler sprechen. Hingehen zu denen, für die Jesus gekommen ist. Und das ist hier sinnbildlich Galiläa. Damit will er ihnen etwas zeigen. Und das sollen die Jünger verstehen, bevor sie die genauen Anweisungen bekommen. Und es braucht einen solchen Perspektivwechsel, um einen neuen Auftrag zu bekommen. Und hingehen ist hier wörtlich zu verstehen und nicht bildlich oder gedanklich. Ja, wir können ja gedanklich überall hingehen oder am Computer uns überall hinklicken. Hingehen ist hier wörtlich und tatsächlich zu verstehen. Und wenn wir uns heute in der Gemeinde fragen, für wen wir denn da sind oder für wen unsere Gottesdienste sein sollen, dann werden wir die Antwort nicht in diesen Räumen finden. Wenn wir uns fragen, was der Auftrag der Christen in unserer heutigen Gesellschaft denn noch sein kann, dann werden wir den Auftrag nicht finden, wenn wir auf unseren Sofas sitzen und darüber nachdenken, wo wir denn hingehen könnten. Das funktioniert nicht. Wir müssen hingehen und eine neue Perspektive bekommen für Menschen, für die Jesus auferstanden ist. Und deswegen meine Frage an euch, wo ist denn euer Galiläa? Wo ist denn hier euer Galiläa in Frankfurt? Wo sind denn die Orte, wo leben denn die Menschen, auf die man gerne herabsieht, die fernab sind, die benachteiligt sind, die abgeschnitten sind? Manchmal sind diese Orte im eigenen Wohnhaus, manchmal in der nächsten Straße oder im Park, auf dem Schulhof oder in der Kneipe, unter der Brücke, oder im Flüchtlingsheim, im Krankenhaus, im Altenheim, im Pflegeheim, im Warteraum vom Sozialamt oder in den Manageretagen in den Hochhäusern, die bis spät in die Nacht noch beleuchtet sind, wo Menschen der Lüge vom ständigen Wachstum und steigenden Wohlstand verfallen sind. Wo ist denn euer Galiläa? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? wo müsst ihr denn hingehen? Euch sich nicht hindenken, sondern hingehen, um zu sehen, für wen Jesus eigentlich auferstanden ist. Die Antwort kriegen wir nicht hier in der Schulstraße 50. Die Antwort kriegen wir, wenn wir hingehen. Dort, wo das Galiläa hier in Frankfurt ist. Dort müssen wir hingehen und den Auftrag bekommen, was zu tun ist. Es darf uns nicht gleichgültig sein, ob die Menschen von der Auferstehung Jesu hören oder nicht. Das darf uns nicht gleichgültig sein. Das ist die wichtigste Botschaft, die die Welt zu hören hat. Es ist die einzige Wahrheit, die das Leben verändert und rettet. Und die Wahrheit ist, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen auferstanden ist. Durch ihn ist uns vergeben und wir haben Frieden mit Gott und können ewig leben und Gemeinschaft mit ihm haben. Das habt ihr hoffentlich letzte Woche Sonntag gehört. Das ist die Botschaft und das ist die Wahrheit. Und deswegen muss man hingehen. Und manchmal nach Galiläa, wo man sich fragt, was soll ich da eigentlich? Ja, das ist ja die Provinz, da ist ja niemand Wichtiges. Manchmal ist Galiläa auch Berlin. Für Frankfurter vielleicht wirklich die Provinz. Ja. Manchmal ist Galiläa vielleicht Offenbach. Manchmal ist Galiläa vielleicht die Nachbarstraße. Angekommen in Galiläa auf dem Berg, wo Jesus sie hingeschickt hatte, erblickten sie Jesus. Er lebt ja tatsächlich. Einige fingen an, ihn anzubeten. Sie fielen vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre, die ihm gebührt als Auferstandener und Gottessohn. Sie erkannten seine Herrschaft an. Und dann steht da, einige aber zweifelten. Warum? Warum? Sie sehen Jesus vor sich. Warum zweifeln sie noch? Es gab doch da eigentlich nichts mehr zu zweifeln, oder? Wir würden ja auch nicht mehr zweifeln, wenn wir Jesus mal so vor uns sehen würden. Oder etwa doch? Also würden wir dann zweifeln? Also ich frage mich das echt, also würde ich zweifeln, wenn ich Jesus sehe? Oder würde ich mich dann immer noch fragen, ob die Sache richtig ist? Oder würde ich dann endlich anbeten, wie es sich wirklich gehört, mit Aufstehen und Hände heben, haha. Wie ist das denn? Hatten sie immer noch Angst, dass alles nur ein Schein wäre? Sind sie immer noch so traumatisiert von den letzten Wochen, dass sie es nicht für wahr halten können? Kann ja auch sein, dass sie deswegen so zweifeln müssen. Dieses Wort zweifeln kommt an einer anderen Stelle im Matthäus-Evangelium so nochmal vor. Und es ist dasselbe Wort, das Jesus Petrus vorwirft, als er nach seinem Ausflug auf dem Wasser eingesunken ist. Als Petrus voller Euphorie auf das Wasser geht, um Jesus auf dem Wasser entgegenzulaufen, bekommt er Angst, als er die Umstände realisiert, in denen er sich gerade befindet. Ja, ein Mensch kann nicht auf dem Wasser laufen. Das hat Petrus dann plötzlich erkannt. Und mit dem Blick auf das Wasser und die Wellen realisiert er das, dass er eigentlich gar nicht auf dem Wasser laufen kann, wie er es gerade tut, und droht ein zu ertrinken. Da kommt Jesus ihm entgegen und zieht ihn wieder hoch und entgegnet ihm, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Ganz ehrlich, was eine blöde Frage. Also ich hätte auch erstmal Zweifel an mir, wenn ich wagte, auf dem Wasser zu laufen und dann doch, oh Wunder, untergehe. Würde ich auch an mir zweifeln. Aber genau das ist der Kern der Sache. Mit Jesus haben sich die Umstände und die Möglichkeiten verändert, erweitert. Die normalen, erklärbaren und für uns bekannten Lebenswahrheiten gelten so nicht mehr. Ein Mensch kann nicht einfach auf dem Wasser laufen, oder etwa doch? Ein unheilbar Kranker wird nicht einfach wieder gesund, oder etwa doch? Menschen verändern nicht einfach so ihr Leben, weil ihnen Jesus begegnet, oder etwa doch? Ein Toter wird nicht einfach wieder lebendig, oder etwa doch? Zweifeln und Staunen gehört in der Schilderung des Matthäus-Evangeliums eng zusammen. Jede Begebenheit der Jünger mit solchen Grenzerfahrungen führt übers Zweifeln zum Staunen und letztendlich zum Bekennen und Anbeten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Müsst ihr mal lesen, ist ganz interessant. Ich würde auch erst mal zweifeln bei den ganzen Dingen, die ich gesehen habe. Und dann hinterher geht es dann zum Staunen und Anbeten und Bekennen. Jesus holte die Jünger aus ihren Zweifelsituationen immer wieder heraus, damit sie verstehen sollten, wer er ist und an wen sie glauben. Zweifeln ist menschlich und nachvollziehbar und irgendwie Teil des Christseins, wenn ich Matthäus an der Stelle die Schilderung ernst nehme. Aber Zweifeln ist genauso gefährlich für mich und auch für die Durchführung des Auftrags. Mit Zweifeln kommt man nicht weit. Aber Zweifeln ist schon mal ein guter Anfang. Warum? An diesem Vergleich wird deutlich, was Jüngerschaft bedeutet. Als seine Nachfolger haben wir durch den Heiligen Geist volle Teilhabe an Jesu Vollmacht. Auf dem Wasser gehen, Kranke heilen, Leben verändern, quasi Berge versetzen. Und gleichzeitig sind wir angefochten durch den Zweifel, weil das Neue, das Jesus durch seine Auferstehung gebracht hat, uns auf unbekanntes Terrain stellt und wir dort auf die vermeintliche Gefahr starren und denken, eigentlich geht das doch gar nicht. Das Wasser, die Krankheit, die Menschen, die Hürden, den Mangel, da gucken wir drauf und sagen, eigentlich geht das doch gar nicht, was wir gerade machen, statt auf Jesus selbst zu gucken. Wenn du zweifelst, ob das wahr ist, dann hast du wohl gerade etwas erlebt, das nicht in das gewohnte Schema der Welt passt. So wie einige Jünger, die auf dem Berg standen und Jesus sahen, man könnte auch anstatt sehen, erleben übersetzen, und dennoch zweifelten, weil ein Auferstandener nicht in das normale Lebensschema passt. Und deswegen zweifelten sie. Sie haben etwas erlebt, was nicht in das normale Schema passt. Aber Jesus durchbricht mit der Auferstehung die Regeln der Welt und schafft etwas ganz Neues, das es heißt, in die Welt hinauszutragen. Ja, durch Jesus Christus können Kranke geheilt werden, Berge versetzt werden, Menschen auf dem Wasser gehen und Tote auferstehen. Und Leben verändert werden. Das geht. Glaubst du das oder zweifelst du? Von diesem auferstandenen Jesus anderen zu erzählen, fühlt sich für mich manchmal so an, als ob man wie Petrus auf dem Wasser versucht zu gehen. Es ist so wahr und erlebbar, dass das Leben einen größeren und weiteren Sinn bekommt und oft so angreifbar, weil die normalen Erklärungsmuster eben nicht greifen, warum dieser Jesus ausgerechnet der ist, an dem es sich zu orientieren lohnt und dem man glauben soll, dass nur er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und die einzige Möglichkeit ist, zum Vater zu kommen. Wenn man davon erzählt, fühlt es sich manchmal an wie auf dem Wasser laufen. So wirken die abweisenden Reaktionen der Menschen auf unsere Botschaft manchmal wie die Wellen auf dem Wasser, die uns Angst machen können oder zweifeln lassen, ob das denn jetzt wirklich so stimmt, was wir erzählen. Und immer typischerweise an Ostern und Weihnachten kommt Spiegel und hast du nicht gesehen, irgendwelche Fernsehdokus, die jetzt die neuesten Neuigkeiten von Jesus gefunden haben und das Grab ja scheinbar doch nicht leer gewesen ist. Haha. Und dann fängt man an zu überlegen, ja, auf dem Wasser. Stimmt's denn wirklich? Die Gründe sind manchmal ganz interessant. Warum zweifelst du noch, fragt Jesus Petrus, als er ihn vor dem Ertrinken gerettet hat. Ja, warum zweifelst du denn noch, wenn du von dem Auferstandenen erzählst? Und dann erst kommt der Auftrag. Also, als ich den Bibelvers am Anfang gelesen hatte und Tawina mich gefragt hatte, sag mal, was sind denn so deine Punkte für die Predigt? Ich habe gesagt, weiß ich nicht. Manchmal galoppiert mir der Bibelvers davon und ich komme an eine ganz andere Stelle. Am Anfang, als Klaus mir diesen Bibelvers gegeben hat und sagte, red mal über den Missionsbefehl, dachte ich, alles klar, taufen, lehren und Jünger machen. Ja, ganz tolle Sache für missionarische Jugendarbeit kann ich. Als ich den gelesen habe, bin ich, wie ihr gerade merkt, ganz woanders hängen geblieben, was mich viel mehr beeindruckt hat, wo ich sagte, ach, der Auftrag, der kommt ja ganz zum Schluss. Denn jetzt beginnt Jesus erst mit ihnen zu reden. Keine Erklärung, wie das mit der Auferstehung nun funktioniert hat. Etwas, was sicherlich viele von uns interessiert. Wie ging das denn mit der Auferstehung? Ist der einfach aufgestanden? Da hat er immer noch Tücher um sich gewickelt? Hat er die dann abgewickelt? Also wie klappte das denn? Kamen Engel rein und haben ihm geholfen? Ja, also sind die Wunden plötzlich verheilt? Muss man sich ja mal fragen, wenn Jesus tatsächlich Mensch war und plötzlich aufgestanden ist vom Tod. Vielleicht haben das auch seine Jünger interessiert. Thomas war ja ein ganz Interessierter, der wollte ja dann auch in die Wundmale fassen, damit er es wirklich begreift. Aber es geht nicht darum, was passiert ist, sondern welche Konsequenzen sich jetzt nun daraus ergeben. Der Auftrag ist die Folge aus der Auferstehung. Die Menschen nun erfahren müssen, dass die Welt und das Leben nun nach neuen Regeln funktioniert. Es ist nun alles anders, nichts mehr wie zuvor. Vielleicht habt ihr es nicht gemerkt, aber seit 2000 Jahren ist alles anders als zuvor. reißt uns diese Botschaft eigentlich noch so vom Hocker, dass seit 2000 Jahren alles anders ist als zuvor? Sind uns die Zeugen aus der langen Christengeschichte nicht Beweis genug? Paulus schreibt im Römerbrief, es ist Zeit aufzustehen vom Schlaf und loszugehen, denn das Heil ist da. Also irgendwie schlafen wir auch, müssen wir auch auferstanden werden, sozusagen. Der Auftrag beginnt mit einer Zusage. Jesus beginnt nicht an zu reden, was sie alles tun müssen, ja, wie so Lehrer in der Schule, jetzt kommen die Aufgaben, sondern vielleicht sollten Lehrer in der Schule erstmal mit einer Zusage anfangen, dann machen sich manche Aufgaben vielleicht einfacher, denn Jesus beginnt erst mit einer Zusage. Er sagt, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Jesus lässt seine Jünger nicht einfach so losgehen, sondern sagt ihnen zu, dass er derjenige ist, der alles unter Kontrolle hat. Seine Vollmacht hat kosmische Auswirkungen. Keiner kann sich ihr entziehen und somit ist der Auftrag an die Jünger, die Botschaft weiterzuerzählen, nicht in einem gesetzlosen, feindlichen Raum, sondern die Jünger bewegen sich im Autoritätsbereich Jesu und erzählen das, was Tatsache ist. Wir bewegen uns im Autoritätsbereich Jesu. Alles gehört Jesus. Ihm ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Wir sind nicht irgendwo in irgendeinem gesetzlosen, feindlichen Land. Sie verkünden ja nichts, was noch kommen wird oder eine Option, die eintreten könnte, sondern sie sollen von einer Tatsache erzählen, die eingetreten ist. Die Botschaft der Jünger ist ein Tatsachenbericht, keine Fake News. Wir reden von der Tatsache, nicht von der Möglichkeit. Wir reden von dem, was passiert ist, nicht was eventuell kommen könnte. Glaubst du dieser Zusage? Der Auftrag, die Botschaft von Jesus in seiner Auferstehung und seine Auferstehung zu erzählen, führt uns nicht in einen anderen Machtbereich hinein, sondern wir sind in die Welt geschickt, die unter der Autorität Jesu steht, aus der wir nicht herausfallen und wo wir uns sicher sein können, dass Jesus immer seine Vollmacht ausüben kann. Gott ist in Kontrolle oder God is in control, heißt, sagen ganz oft Engländer irgendwie. Den Menschen sollen wir sagen, dass sich die Herrschaftsverhältnisse geändert haben. Regierungswechsel sozusagen. Ja? Sonntagsumfrage, Bundestagswahl, Regierungswechsel. Ja? Das ist es. Wir müssen den Menschen sagen, es ist jetzt anders. Es regiert jemand anders. Solche Neuigkeiten hatten damals auch königliche Boten verkündet, sogenannte Apostel. Daher kommt der Begriff, heißt nichts anderes als Botschafter. Königliche Apostel, die die Nachricht verbreitet haben, dass nun ein neuer König herrscht oder ein neues Gesetz Gültigkeit bekommt. Und das wollten die Menschen damals auch nicht immer hören. Und solchen Aposteln ist man nicht immer fröhlich begegnet. Wenn sie gesagt haben, jetzt regiert ein neuer König oder jetzt werden die Steuer erhöht, das wollten die Leute einfach nicht hören. Wer will das schon? Dennoch musste die Nachricht unters Volk. Ist ja klar. Genauso wie jetzt die Jünger losgehen sollen und die Neuigkeit verbreiten müssen, dass Jesus nun die kosmische Autorität hat. Es ist jetzt alles anders. Jesus ist auferstanden. Das Leben funktioniert jetzt anders. Das müssen die Menschen hören. Jesus gibt ihnen Anweisungen, wie das nun gehen soll. Hingehen, das Erste, und zweitens zu Nachfolgern alle Völker machen, indem sie die Menschen taufen, lehren und erinnern. Und das Hingehen haben die Jünger ja schon praktisch erlebt. Es heißt nämlich wirklich losgehen, reisen, hingehen zu den Menschen, zum Beispiel nach Galiläa. Aber Jesus spricht hier von allen Völkern im griechischen Ethnie, alle Ethnien. Die Botschaft ist grenzüberschreitend, weltumspannend, also über Galiläa hinaus. Alle meint wirklich alle. Keiner soll ausgespart sein, auch nicht der, der mir jeden Morgen den Parkplatz wegnimmt oder mich im Zug nervt. Alle Ethnien sollen zu Nachfolgern werden. Und vielleicht denken wir dann gleich an andere Länder und müssten jetzt plötzlich nach Afrika ausreisen. Ja, soweit auch, aber heutzutage brauchen wir nicht in andere Länder reisen, um anderen Ethnien von Jesus zu erzählen. Es reicht schon, in ein anderes gesellschaftliches Milieu zu gehen. Ich behaupte, wir sind eher im konservativen Milieu, ja, auch wenn sich manche vielleicht parteilich anders einordnen würden. Es gibt aber auch die Progressiven, die überhaupt nicht in diese Räume finden würden oder hedonistische Menschen, die nur das eigene Lustempfinden zum Ziele haben oder Alternative, die auch anders sind. Man braucht nicht in andere Länder reisen, um in eine andere Kultur einzudringen um eine Grenze zu überschreiten oder eine andere Kultur vorzufinden oder eine neue Sprache zu lernen, obwohl diese Menschen auch Deutsch sprechen. Also in Nordhessen spricht man anders als in Südhessen, zumindest unter Jugendlichen. Ich bin immer ganz erstaunt, dass da manche Begriffe ganz anders gebraucht werden. Und die Frankfurter reden anders als in Neukirchen. Und man hat andere Begriffe und man hat andere, die Sprache ist, die Grenze deiner Sprache ist die Grenze deiner Welt. Und diese Grenze heißt es zu überschreiten, um anderen Menschen davon zu erzählen. Dort die Botschaft Jesu so zu erzählen, dass sie verstanden und umgesetzt wird, ist manchmal eine Lebensaufgabe. Taufen geht ziemlich schnell. Lehren und Erinnern dauert länger und braucht oftmals einen ziemlich langen Atem. Denn die Botschaft Jesu ist, im Alltag relevant werden zu lassen, dass das neue Leben erfahrbar und sichtbar wird, braucht Geduld und Ausdauer. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn sich plötzlich jemand am Sonntag entschieden hat, ist am Montag nicht alles gut. Ich bin immer etwas kritisch bei Wochen-Evangelisationswochen, wo ich immer denke, oh super, von Montag bis Sonntag evangelisiert man, was das Zeug hält. Am Montag haben die Mitarbeiter keine Kraft mehr und müssen sich mal ausruhen. Und was macht man mit denen, die sich bekehrt haben? Da geht es ja erst los. Um die muss man sich kümmern. Dann beginnt der lange Atem erstmal. Das neue Leben muss eintrainiert werden. Was heißt das denn? Das umzusetzen, was Jesus gelehrt hat, sich immer wieder dran zu erinnern. Was heißt das denn, Bibel lesen und beten? Vorm Aufstehen, nach dem Aufstehen, vorm Kaffee, nach dem Kaffee, was heißt das denn? Und das müssen die Leute doch wissen und lernen und sich erinnern und immer wieder einüben und Rituale und so weiter, die total wichtig sind für den Glauben. Dann geht's erst los. Was ist mit dem Montag, frage ich immer. Dann beginnt der lange Atem, dann braucht es die Geduld und die Ausdauer. Und das ist manchmal eine lebenslange Aufgabe. Ich war vor 2-3 Wochen, ich bin ja in ganz Hessen unterwegs bei den ECs, bei den Gemeinden, die ein EC haben, um dort auch zu predigen, und war in Homberg, Efze in der Gemeinschaft, die ziemlich, wie soll ich sagen, kleiner geworden ist. Aber plötzlich ganz viele Flüchtlinge dort eine Heimat finden. Also die, sag ich mal, normalen Homberger finden nicht mehr ihren Weg in die Gemeinschaft. Hat vielleicht alles Gründe, ja, man kann ja Gottesdienste so und so feiern. Aber die Flüchtlinge fühlen sich total wohl dort und die taufen da fröhlich und nehmen teil am Gottesdienst. Und dann hat mir ein älterer Mensch, Mitglied aus der Gemeinschaft erzählt, hat gesagt, er hat endlich verstanden, als er mit einem Missionar gesprochen hat, dass wirkliche Veränderung erst in der nächsten Generation passiert. Manchmal braucht es eine Generation später, um wirkliche Veränderung zu erleben. Die eine Generation fängt an, erst die zweite. Da kann wirklich was passieren. Und wir müssen ja nicht erst Flüchtlinge haben, das ist bei uns Deutschen genauso. Es braucht manchmal eine Generation. Und das braucht einen ganz schön langen Atem, oder? Und dazu gibt Jesus wieder eine Zusage. Nämlich, dass er immer bei ihnen ist bis zum Schluss. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Der Auftrag ist umschlossen von zwei Zusagen. Seiner Macht, die Zusage seiner Macht und die Zusage seiner Gegenwart. Ich bin bei euch alle Tage. Ist letztendlich die Zusage von Gottes Gegenwart. Der Gott mit uns, der uns schon an Mose am Dornbusch begegnet ist und offenbart hat, als Mose nach seinem Namen gefragt hat, hat Gott gesagt, Jirwe. Ich bin bei dir. Da kommt das schon. Und jetzt sagt Jesus am Ende, am Schluss des Matthäus-Evangeliums, ich bin bei euch. Das ist der Name Gottes, die Zusage von Gottes Gegenwart selbst. Gott mit uns, der Immanuel, der am Anfang von Matthäus angekündigt worden ist an Weihnachten. Und als solcher spricht Jesus zu seinen Jüngern und gibt ihnen den Mut, den sie für den Auftrag brauchen. Gott selbst ist mit ihnen bis zum Schluss. Selbst wenn es mal länger dauert und sie durchhalten müssen. Er ist da mit seiner Macht und seiner Gegenwart. Und nur so können die Jünger in die Welt hinausgehen und die Grenzen überschreiten. Und nur mit diesen beiden Zusagen können wir von Jesus und seiner Auferstehung wirklich erzählen. Losgehen und Grenzen überschreiten. Denn Jesus hat alle Kontrolle, hat alles unter Kontrolle und ist immer bei uns. Amen.